Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium-Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung, Mental Health, Frauengesundheit, ästhetische Medizin oder Digitalisierung. Heute ist Dr. Michael Reit mein Gast. Er ist nicht nur Allgemeinmediziner und Anästhesist, Notfallmediziner und Schmerztherapeut, sondern auch Meister der Akupunktur, weshalb er sich in seiner Münchner Praxis auf die Akupunktur spezialisiert hat. Für welche Indikationen diese traditionelle chinesische Heilmethode besonders gut funktioniert und wann er doch lieber auf die Schulmedizin zurückgreift, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihm. Lieber Michael, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute zu mir zu kommen.
Ja, vielen Dank, liebe Steffi, für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor allem, dass du an dem Thema Interesse hast.
Lieber Michael, einer deiner Schwerpunkte ist die Akupunktur. Was kann Akupunktur, was andere Heilmethoden nicht können?
Das Schöne und Spannende an der Akupunktur ist eigentlich, dass es ein Reizverfahren ist und wir körpereigene Mechanismen aktivieren. Also der Körper hat die Fähigkeit, sich selber zu reparieren, zu heilen, in Maßen natürlich, da reden wir gleich noch drüber. Aber ich muss nicht von außen etwas zuführen, kein Medikament, keine Operation, keine Anwendung, sondern der Körper reguliert sich selber ein. Und das finde ich jeden Tag nach wie vor spannend.
Ja, ich kann das ja nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich finde das großartig, was das bewirken kann. Wie kamst du persönlich zur Akupunktur?
Ja, das war so eine Entwicklung. Also ich habe im Studium schon mal so erste Kurse gemacht und fand das ganz spannend. Aber ganz ehrlich, dann habe ich den Facharzt für Anästhesie gemacht und dann waren einfach andere Dinge wichtiger, die mehr Adrenalin hatten sozusagen. Also Notarzt fahren, Intensivstation, Action, Schockräume, sowas. Da war einfach nicht die Zeit dafür. Und kennst du Steffi ja auch. Du bist ja auch früher in der Mode unterwegs gewesen und jetzt in der Gesundheit. Und so hat alles so seine Zeit im Leben. Und so ist das, glaube ich, auch hier eine Entwicklung gewesen. Und ich habe dann tatsächlich in meiner Ausbildung zum speziellen Schmerztherapeuten in der Schmerzambulanz das Glück gehabt, das war an der LMU hier in der Innenstadt in München, dass dort sehr viel Komplementärverfahren eingesetzt wurden, schwerpunktmäßig auch die Akupunktur. Und dann habe ich das wieder reaktiviert und es hat mir dann so viel Spaß gemacht und hat so viel Sinn ergeben in dem Kontext der chronischen Schmerzpatienten, dass ich dann beschlossen habe, da weiterzumachen und eben dann die Ausbildung bis zum Meister der Akupunktur durchzuführen.
Patientinnen und Patienten kommen nicht immer nur wegen der Akupunktur zu dir. Wann entscheidest du dich denn für die Akupunktur oder eher die Schulmedizin?
Ich glaube, das Wichtige ist, die Akupunktur hier als Komplementärmedizin zu sehen, nicht als Alternativmedizin. Diesen Ausdruck mag ich gar nicht, weil es geht in unserer Medizin sehr häufig um entweder oder. Und da gibt es die klassische Schulmedizinfraktion, zu der ich ja eigentlich gehöre, als 20 Jahre an der Uniklinik tätiger Arzt, die dann oft auch nicht über den Horizont hinaus guckt und keine anderen Verfahren gelten lässt. Und dann gibt es die Esoterik-Ecke, in der die Akupunktur im Übrigen völlig fälschlicherweise manchmal angesiedelt ist. Das ist sie nämlich gar nicht. Sie ist eine sehr strukturierte Schulmedizin. Man muss auch viel lernen, Punkte auswendig lernen. Das hat gar nichts mit irgendwelchen abgefahrenen Theorien zu tun. Man muss sie nur übersetzen in die heutige Zeit. Und dann kann man das eben komplementär verwenden. Also es gilt immer herauszufinden, was ist wichtig aus unserer Medizin zu entnehmen und was ist wichtig aus der alten chinesischen Medizin. Und das dann in unsere Zeit zu übertragen. Und es ist auch nicht jeder Patient gleich. Und so wie du sagst, manche kommen schon, weil sie Akupunktur wollen, aber viele können erstmal mit dem Gedanken gar nicht viel anfangen. Und dann muss man erstmal sich überlegen, ob nicht ein anderes Verfahren auch erstmal besser ist.
Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich über Akupunktur ganz begeistert erzähle, dass auch viele Angst haben vor den Nadeln, weil sie eine völlig falsche Vorstellung haben davon. Ja. Tut es weh?
Ja klar, und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute sagen, nee, Akupunktur hatte ich schon, das hat nicht gewirkt oder auch hat gewirkt. Aber dann sage ich immer so, naja, sie waren in ihrem Leben schon mal beim Arzt und jetzt gehen sie schon ein zweites Mal zum Arzt oder vielleicht schon zum 20. Mal. Es ist halt sehr heterogen. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und das mit dem Schmerz ist tatsächlich abhängig von der Technik, aber auch von der Nadeldicke. Und meine Nadeln sind im Laufe meiner Akupunkturlaufbahn immer dünner geworden und die funktionieren trotzdem. Also ich nadel zum Beispiel sehr viel mit japanischen Nadeln und in Japan ist man sehr schmerzempfindlich. In China ist man das vielleicht auch, aber man darf es nicht so zeigen. Also davon hängt es schon auch entscheidend ab.
Wie viele Nadel Dicken gibt es denn?
Gibt ganz, ganz viele. Es gibt von extrem dicken Nadeln, die man so braucht, auch entsprechend natürlich adaptiert an das Körpervolumen des Patienten, bis hin zu ganz, ganz dünnen Mini-Nädelchen, die man gar nicht so in den Körper bekommt. Die brauchen so ein Führungsröhrchen außenrum. Das verwenden wir bei Kindern oder auch zum Beispiel im Gesicht, wo man sehr empfindlich ist.
Und gibt es manchmal auch Nadeln, die man mitbekommt? Also ich habe das einmal im Ohr, glaube ich, erlebt.
Das gibt es auch. Das mache ich zum Beispiel zur Nikotinentwöhnung, weil man da einfach einen Dauerreiz braucht. Sonst greift man 2 Stunden nach der Behandlung dann doch wieder zum Suchtfaktor und wird rückfällig. Aber längere Nadeln im Ohr, die Theorien gibt es, die mache ich nicht, weil das Ohr ist einfach ein Knorpel. Und da bin ich zu sehr Schulmediziner und habe Angst vor Infektionen. Und deswegen bestelle ich den Patienten dann lieber häufiger ein und kontrolliere das, dass da nichts passiert.
Und in der Regel, wie oft sollte man denn am Anfang in der Akutphase zur Akupunktur kommen? Oder ist das ganz individuell, kann auch nach einem Mal gleich besser sein?
Sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt sehr darauf an, wie immer in der Medizin im Übrigen, wie akut die Erkrankung ist. Wenn eine Erkrankung kurz vorher aufgetreten ist, noch nicht chronifiziert ist, reichen manchmal wirklich eine Behandlung oder 2, 3. Wenn etwas natürlich schon seit Jahren besteht, dann wird es auch nicht innerhalb von wenigen Tagen weggehen. Dann braucht man mehr Behandlungen. Aber die Patienten fragen genau das natürlich am Anfang. Aber ich sage nie, wir müssen jetzt 7-mal machen oder 10-mal machen oder 15-mal machen. Ich habe Patienten, die waren einmal da und sind dann nicht mehr gekommen, weil es gut war. Ich habe jetzt gerade einen Patienten letzte Woche zum 145. Mal gesehen.
Unglaublich!
Selbstzahler im Übrigen. Da muss man sich natürlich selbstkritisch auch fragen, ob das noch die Akupunktur ist oder ob sie vielleicht einfach sich gerne unterhalten oder ob es nur der Cappuccino ist, den sie bekommen.
Das ja gut, aber es ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
Vielleicht.
Weil das, wenn einem jemand zuhört, ist ja auch sehr, sehr, sehr wertvoll. Du hast mir erzählt, dass du auch viel Krebspatienten und Patientinnen hast und da sehr gut behandeln kannst. Das finde ich sehr beeindruckend. Wie behandelst du oder was ist da das Spezielle? Wann wendest du das an?
Ja, also ich habe tatsächlich viele Krebspatientinnen vor allem, weil ich mit einigen Gynäkologen in München eng zusammenarbeite und Onkologen. Dazu muss ich eines ganz klar sagen, es wird nicht der Krebs behandelt. Wenn Patienten zu mir kommen, die sagen, ich möchte mit der Akupunktur den Krebs besiegen, weil ich möchte keine Chemotherapie, ich möchte keine Bestrahlung, dann reden wir natürlich erstmal sehr lange. Und wenn sie dann darauf bestehen, muss ich es leider ablehnen, weil ich ganz klar sagen muss, das funktioniert nicht, sondern wir brauchen die ja doch guten Errungenschaften der modernen Medizin in der Krebstherapie. Aber wir können sehr viel tun, um die Nebenwirkungen abzufangen, die durch die Chemotherapie, durch die Bestrahlung, aber auch nach Abschluss der Therapie durch die hormonelle Behandlung, die dann, Stichwort Tamoxifen, Hormonpräparate, Antihormonpräparate, die dann entstehen, wie Gliederschmerzen, wie Übelkeit, wie Erbrechen. Das ist alles unterschiedlich, ist nicht bei jeder Frau gleich, aber gerade in der Chemotherapiephase ist es sehr gut, wenn man zusätzlich zu der medikamentösen Therapie auch noch den Körper beruhigen kann. Und in der Phase ist die Akupunktur sehr, sehr wirksam und sehr, sehr wertvoll.
Akupunktur hilft ja auch sehr, wenn man mental sehr angespannt ist oder in großen Stresssituationen ist. Da kommen doch bestimmt auch viele, gerade im Augenblick ganz viele Menschen auf dich zu oder Patienten und Patientinnen, die dieses Bedürfnis auch haben und nicht gleich zu schweren Antidepressivern womöglich greifen wollen. Oder sagst du, da gibt es eine klare Grenze zu dem, was ich bewirken kann mit Akupunktur?
Lustigerweise ist es gar nicht so bekannt, dass die Akupunktur auch so für psychische Erkrankungen helfen kann. Auch hier wieder komplementär, also auch hier wieder in Zusammenspiel mit Psychotherapeuten, mit Psychiatern. Da ist es interessant zu sagen, es geht ja immer um die Energie und das Qi, wie es so in den alten chinesischen Schriften heißt. Und bei uns ist die Depression oder depressive Erschöpfung immer mit einer Leere verbunden. Das heißt, klassischerweise stellen wir uns vor, da ist zu wenig von etwas, zu wenig Antrieb. Das ist auch die Definition im Übrigen. Zu wenig Freude, zu wenig sozialer Kontakt. Das sind die klassischen Definitionen. Aber, und das sehen wir bei uns eigentlich nur unter dem Stichwort Burnout, die Depression kann auch aus einer Fülle entstehen. Und das sehe ich sehr viel häufiger. Weil das sind Menschen, die in einer Energiefülle eigentlich sind, die eigentlich unglaublich viel bewirken, die unglaublich viel vorantreiben und dann irgendwann kippt es und aus dieser Fülle raus können sie nicht mehr. Und dann kommt die depressive Erschöpfung. Und wenn man sich dieses Bild so vorstellt, dass die Energie, die zu viel da ist, dann nicht mehr zirkuliert. Das sind immer Bilder, 5000 Jahre alte Bilder, aber ich finde, man kann sie schön nachvollziehen.
Ja, sehr gut, ja.
Dass man die dann wieder zum Fließen bringen kann, dass das sehr viel einfacher funktionieren kann als sogar in dem Zustand, wo keine Energie mehr da ist und da auch die Akupunktur viel mehr bringen kann eigentlich in dieser Fülle als in der Leere, kann man so verstehen. Und deswegen ist es oft so ein sehr, sehr angenehmer Effekt. Viele Patienten kommen auch deswegen, manche aber auch nicht. Interessanterweise ist das sehr genderspezifisch. Frauen kommen oft sehr schnell mit den Thematiken, die sie beschäftigen, auch psychischer Art, und sagen, kann man da auch was machen? Männer negieren das ja häufig und kommen wegen der Schulter, dem Rückenschmerz oder dem Kopfschmerz und berichten dann vielleicht das dritte oder vierte Mal, irgendwie geht es mir auch besser und ich bin besser drauf, könnte das damit was zu tun haben. Und dann muss ich auch wieder ein bisschen schmunzeln und sage, ja, könnte durchaus sein.
Ja, das ist das, der Unterschied immer zwischen Mann und Frau tatsächlich. Genau. Aber ich fand das für mich auch spannend, als Dr. Gall, der Schmerztherapeut ist, hier war, der eben auch gesagt hat, oftmals ist der Person gar nicht bewusst, warum sie diesen chronischen Schmerz hat. Und wenn man genauer hinschaut, und das tust du ja auch, findet man eigentlich, die Ursache ist nur der Ausdruck eines psychischen Problems oder eines Leidens, das man in seinem Leben hat. Und ich finde, das ist schon erstaunlich, wenn es so Ärzte gibt, die sich da auch die Zeit nehmen. Weil ich glaube, die Zeit ist auch ein großer Faktor.
Zeit ist ein Riesenfaktor, den man an für sich nicht hat in der Medizin leider.
Ja, eben.
Und ich habe mir diesen Podcast angehört in der Vorbereitung für heute, weil er Kollege ja auch Schmerztherapeut ist, so wie ich, und fand ihn sehr, sehr gut. Fand auch sehr gut, was er da gesagt hat. Denn also wir sprechen in der Schmerztherapie von einem biopsychosozialen Schmerzmodell. Das heißt nicht unbedingt, dass die Psyche immer körperliche Symptome macht oder der Körper immer psychische Symptome macht, sondern das heißt, dass es in beide Richtungen oder alle drei Richtungen und das Soziale noch mit dazu nimmt. Also ich habe dauerhaft Schmerzen. Ich nerv alle mit meinen Schmerzerzählungen, mich lädt keiner mehr zum Geburtstag ein, ich verliere dann meinen Job und so weiter. Das geht dann in den sozialen Bereich.
Ja.
Diese drei Bereiche sind sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Der vierte Bereich, der eigentlich früher noch sehr wichtig war, ist der spirituelle Bereich, der aber durch in unserer Gesellschaft einfach Veränderungen nicht mehr so eine Rolle spielt und sich die Leute dann Ersatzspiritualität auch suchen, weil das Bedürfnis da ist. Das sehen wir ja auch häufig. Und der Schmerz steht mittendrin und ich erkläre oft den Patienten, es ist ganz egal, ob sie erst ein seelisches Leiden hatten und dann körperliche Symptome entwickeln oder ob sie, das sind dann meistens die Männer, sagen, sie haben nur körperliche Symptome und nur deswegen geht es ihnen schlecht.
Ja, klar.
Das ist ganz egal. Irgendwie muss man einen Fuß in diese Drehtür kriegen und muss diesen Teufelskreis anhalten und durchbrechen. Und dazu braucht man Energie. Und jetzt sind wir wieder bei der Akupunktur.
Bei der Akupunktur, ja.
Nur die Akupunktur kann Energie zur Verfügung stellen. Was der Patient dann mit Akupunktur macht, kann in alle Richtungen gehen. Also der vorher in seinem Burnout war, plötzlich wieder Energie verspürt, der kann jetzt statt den 22 Stunden 24 Stunden am Tag arbeiten, bis er umfällt, dann ist nichts gewonnen.
Nein.
Deswegen reden wir viel und sprechen viel über die Themen, die so dahinter stecken. Ich nenne das immer so ein bisschen Psychopunktur. Also zuerst reden, dann stechen.
Lieber, das ist sehr gut.
Lieber zuerst so rum, weil man ja, wie du ja selber gesagt hast, nach der Akupunktur so entspannt ist, dass man dann nicht mehr Probleme wälzen möchte.
Woher weiß ich, dass ein Arzt auch wirklich qualifiziert ist dafür?
Das ist extrem wichtig, weil die Akupunktur ja etwas inflationär auf vielen Praxisschildern Einzug gehalten hat. Es ist wichtig, sich zu erkundigen, welche Ausbildung der Arzt hat. Und da gibt es eine Basisausbildung, die ist schon sehr gut. Die beinhaltet schon 15 Kurse und noch Praxiskurse. Dann kann man diese Zusatzbezeichnung der Ärztekammer erwerben. Und das ist schon mal nicht schlecht, um da mal gängige Beschwerden, Knieschmerzen, Rückenschmerzen, auch leichtere Schulterschmerzen zu behandeln. Wenn man dann aber, sagen wir mal, mehr in diese Themen, die wir eben gerade hatten, eintauchen möchte, also internistische Erkrankungen, psychische Erkrankungen, dann braucht man noch ein bisschen mehr Ausbildung. Und das ist zum Beispiel diese Meisterausbildung. Und da gibt es die großen Fachgesellschaften. Interessanterweise sind wir hier in München sozusagen ein Bienennest der Akupunktur, weil eigentlich beide großen Fachgesellschaften für Ärzte zumindest, die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur, DECFA und die SMS, beide in München sitzen, beides sehr gute große Fachgesellschaften. Und auf deren Seiten kann man sich erkundigen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Postleitzahlen einzugeben und zu gucken, welcher Arzt ist in meiner Nähe und welche Qualifikation hat der. Und dann sehe ich eigentlich ganz schnell, wo ich hin möchte oder hin will. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, welche Grundqualifikation hat der Arzt. Also es gibt ja zum Beispiel Augenärzte, die hervorragend qualifiziert sind, um Augenerkrankungen mit Akupunktur zu behandeln, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt orthopädische Erkrankungen. Das Gute ist, als Anästhesist weiß man ja von allem so ein bisschen was. Und deswegen kann man sich den Vorteil in vielen Bereichen ganz gut durcharbeiten.
Jetzt haben wir ja viel über die Anwendung der Akupunktur gesprochen. Hm. Wie genau funktioniert denn die Akupunktur?
Ja, wie lang ist dieser Podcast? Ja. Da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Und entscheidend ist auch, in welcher Sprache wir sprechen. Wenn wir in der alten chinesischen Sprache, in der TCM-Propedeutik bleiben, dann geht es darum, die Energie, das Qi zu bewegen. Es geht darum, Disharmonien der inneren Organe zu lösen. Es geht darum, Blut zu bewegen. Nur wenn ich das in diesen Ausdrücken und in dieser Sprache, genauso wie die Leberpersönlichkeit, die Milz-Magen-Persönlichkeit und so weiter, wenn ich das dem Patienten so erkläre, dann denkt er, ja, was redet der da mit mir? Ich muss es übersetzen in die heutige Zeit. Und interessanterweise finden wir heute, 5000 Jahre später, wissenschaftlich heraus, warum das funktioniert, was damals entdeckt wurde. Und wir wissen heute, dass die Akupunktur auf verschiedenen Ebenen wirkt. Zum einen zellulär, also einen da, wo ich reinsteche, werden Fibroblasten angeregt, die dann schon im Muskel einen Heilungsprozess von Entzündungen bewirken. Also das ist ein rein lokaler Effekt. Darüber hinaus gibt es aber noch viel, viel mehr Effekte. Und zwar auf das vegetative System, Parasympathikus, Sympathikus. Früher nannten es Yin und Yang, ist genau das Gleiche. Auf das vor allem schmerzreduzierende System, das wir im Körper haben. Also sowohl zentral, also im Gehirn und im Rückenmark, als auch peripher, als auch die Ausschüttung von schmerzlindernden Stoffen, also Endoopioide oder Endocannabinoide, also Opiat, Cannabis haben wir ja im Körper als eigene Transmitterstoffe, werden ausgeschüttet durch die Akupunktur, wirken schmerzlindernd, wirken schmerzdistanzierend. Ich kann einige der Akupunkturwirkungen, auch sehr interessant, übrigens mit einem Heroin-Gegenmittel antagonisieren, der sich einem Junkie spritzen würde als Notarzt, wenn der da eine Überdosis Heroin gespritzt hat. Das heißt, das Opiatsystem ist da mit involviert in diese ganze Geschichte. Und durchs funktionelle Kernspinnen zum Beispiel, also Kernspinnen in Bewegung, konnte man herausfinden, dass sich die Matrix im Gehirn, die sich bei chronischen Schmerzpatienten verändert, zum Beispiel beim Karpaltunnelsyndrom, durch Akupunktur wieder rückbilden lässt. Also ich kann diesem Schmerzgedächtnis, dieser Chronifizierung entgegenwirken.
Wie spannend und auch, was der Körper eigentlich alles so dann selber machen kann.
Was er so drauf hat,
ja. Das ist ja unglaublich. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Akupunkturformen. Ja. Welche sind das?
Es gibt ganz unterschiedliche, auch je nachdem, wo sie herkommen und sich entwickelt haben. Die Ohrakupunktur zum Beispiel, die ich auch häufig einsetze, wird oft mit China assoziiert, ist es aber gar nicht. Kommt weitgehend aus der französischen Medizin, aus dieser Auriculomedizin.
Ja, interessant.
Dann haben wir natürlich die klassische chinesische Medizin mit den Leitbahnen, über die wir schon gesprochen haben. Dann gibt es japanische Formen der Akupunktur, die eher auf Palpation und auf eine Sofortwirkung im Körper beruhen. Das ist auch ein sehr interessanter Mechanismus. Es gibt ein Schädelsystem, ein japanisches, was ich häufig einsetze bei Kopfschmerzpatienten nach Yamamoto. Und es gibt, und das kennen eigentlich fast alle von den Fußsohlen, es gibt Mikrosysteme im Körper, in denen sich der ganze Körper nochmal abbildet. Das ist zum einen die Fußsohle, nur die ist sehr, sehr unangenehm zum Nadeln, deswegen macht man das nicht. Aber das ist das Ohr, das gibt es an der Hand, das gibt es am Fuß. Und diese Mikrosysteme, die sogenannten MAPS, die sind auch interessant und die verwende ich oft noch zusätzlich. Und dann gibt es die europäische oder westliche Transferierung sozusagen, was ich sehr häufig auch einsetze, und das ist die Triggerpunktbehandlung. Also Triggerpunkte in den Muskeln anzutriggern, das geht jetzt gar nicht mal um klassische Akupunkturpunkte, die zu lösen und dann einen sofortigen Effekt zu haben, dass der Patient sofort merkt, zum Beispiel im Schulter-Nackenbereich, ich kann meinen Kopf wieder drehen. Er hat allerdings ein, zwei Tage Muskelkater, das drohe ich ihm auch so an, er sagt, das stimmt auch so, war auch so, aber dann löst es sich. Und das ist eigentlich sozusagen ein interessanter, sehr moderner Transfer der Akupunktur.
Hat die Akupunktur eigentlich irgendwelche Nebenwirkungen? Also gibt es irgendwas, dass man sagen kann, die Nadel kann auch was verletzen?
Da die Akupunktur mit Nadeln durchgeführt wird, ist sie per Definition immer ein invasives Verfahren. Deswegen kläre ich über Nebenwirkungen auf. Die sind sehr, sehr selten. Das häufigste ist wirklich sogar ein Teil der beabsichtigten Wirkung, nämlich die Müdigkeit hinterher. Das hat, glaube ich, jeder schon mal erlebt nach der ersten oder zweiten Erkrankung. Und da kamen neue Patienten und sie sind Anästhesist, sie haben mir doch irgendein Schlafmittel gespritzt oder ich habe 4 Stunden durchgeschlafen danach. Nee, habe ich nicht, das war die Akupunktur. Das ist so eine Wirkung. Dann kann es kleine Hämatome geben, gerade wenn wir im Gesicht behandeln. Die muss man halt dann überschminken. Bei Frauen muss man das halt wissen. Es können mal Nadeln vergessen werden und solche Dinge. Aber große Nebenwirkungen gibt es eigentlich selten. In der Literatur beschrieben sind Organverletzungen tatsächlich. Also Verletzungen von Herz, Lunge, Leber, Niere, Milz habe ich zum Glück noch nie gesehen. Theoretisch ist das aber denkbar, wenn man nicht weiß, wo man hinsticht und nicht weiß, wo sich die Organe befinden. Da kommen wir wieder zu dem Thema Qualifikation. Es ist wichtig, dass die Akupunktur in qualifizierten Händen bleibt.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man Organe mit diesen dünnen Nadeln, aber wahrscheinlich, die gehen ja tief runter, oder? Wie lang sind so Nadeln?
Das ist unterschiedlich. Die Triggerpunkte sind manchmal relativ tief und gerade bei Schulterschmerzen zum Beispiel muss man schon Muskeln der hinteren Schultermuskulatur, wie den Supraspinatus, Infraspinatus, also das sind Muskeln, die sich ums Schulterblatt rum befinden, antriggern. Und da sollte man genau wissen, wo sich die Lunge befindet, weil man sich da schon in der Nähe aufhält. Aber das sind ausgefeilte Verfahren, die vielleicht auch nicht jeder anwendet. aber da wäre theoretisch die Gefahr gegeben, so einen Pneumothorax, so eine Lungenverletzung zu setzen. Ist aber, wie gesagt, sehr, sehr selten und ich habe als Anästhesist sehr viele invasive Verfahren durchgeführt und hatte in der Zeit zwangsläufig sehr, sehr viel mehr solche Komplikationen oder habe sie auch erlebt im OP. Als es bei der Akupunktur habe ich noch nie irgendetwas gesehen.
Und wird das eigentlich übernommen von der Krankenkasse oder ist das eine Leistung, die rein ich als private Person?
Kommt drauf an. Die gesetzlichen Krankenkassen haben sich ja auch vor einigen Jahren, Jahrzehnten kann man jetzt schon sagen, durchgerungen, einen Teil der Akupunktur zu zahlen, allerdings nur chronische Knieschmerzen und chronische Rückenschmerzen. Kann man drüber streiten, weil gerade die akuten natürlich besser wären zu behandeln, damit sie gar nicht erst chronisch werden. Aber das sind leider nur die zwei Indikationen und das auch natürlich nur bei einem Arzt mit einer Kassenzulassung, einem Kassenarzt. Bei den Privatkassen sieht das etwas anders aus. Die Schmerzakupunktur ist fester Bestandteil der Gebührenordnung. Also das wird von allen Privatkassen übernommen. Inwieweit andere Indikationen wie Allergien, Schwangerschaftsbehandlungen und sowas übernommen werden, ist immer individuell sehr unterschiedlich. Es gibt aber auch gesetzliche Krankenkassen, ich glaube die Techniker zum Beispiel, die einen gewissen Pool haben für Verfahren, die sie gut finden, fördernswert finden. Da kann man durchaus mal nachfragen.
Und jetzt eine letzte Frage. Was war dein bisher größtes Aha-Erlebnis mit der Akupunktur? Gibt's das?
Das ist schwierig, weil es gibt eigentlich häufig Aha-Erlebnisse. Aber ich glaube, am besten im Gedächtnis geblieben ist mir eine Patientin, die überhaupt keine Akupunktur wollte, sondern zu mir kam, war auch noch eine Bekannte von mir und zu mir kam, weil sie ein Medikament haben wollte aufgrund ihrer Schulterschmerzen, die sie seit einer Woche hatte und die Akupunktur abgelehnt hat. Und ich gesagt habe, Rezept gegen Nadel sozusagen, ich möchte vorher nadeln und sie hat gesagt, okay, eine einzige Nadel. Und ich habe den sogenannten Meisterpunkt der Schulter genadelt, der ist witzigerweise am Unterschenkel, da hat sie mich völlig verständnislos angeguckt, was das für Voodoo ist. Und habe den genadelt, kurz drin gelassen und danach rausgezogen und sagte so, jetzt Schluss mit dem Quatsch, jetzt möchte ich mein Rezept haben. Dann ist sie zur Rezeption nach vorne gegangen in der Praxis, hat sich das Rezept geholt und hat mit dem Arm, den sie seit einer Woche nicht bewegen konnte, dieses Rezept über den Kopf gehoben. Musste selber so lachen, weil die Schulter wieder voll beweglich war, hat das Rezept zerrissen und hat gesagt, okay, sie ist überzeugt.
Sensationell. Und seitdem kommt sie regelmäßig.
Das tut sie, ja.
Lieber Michael, ich danke dir sehr. Ich habe sehr viel gelernt und auch nochmal mehr, wie wichtig es ist, den richtigen Arzt zu wählen, der die richtige Qualifikation hat für Akupunktur. Und ich kann nur sagen, ich finde Akupunktur in jeder Hinsicht etwas ganz Großartiges.
Vielen Dank, liebe Steffi. Es hat sehr Spaß gemacht. Danke dir.